Römer 9, 1 bis 7. Oder 5, Entschuldigung, 1 bis 5. Paulus schreibt: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Was, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen und denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Und dann kommen die drei Kapitel über den Weg Israels, die Verstockung Israels und die Gerichte über Israel, die Erwählung Gottes aus freier Gnade. Und dann kommt die Frage, ja und jetzt, was wird aus diesem Israel? Und das steht in Römer 11, ich lese ab Vers 25. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt, wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Wir wollen miteinander reden. Es ist ein ganz, ganz großes Geheimnis, Herr Jesus, dass du uns hier auftust. Und das führt uns immer wieder neu ins Staunen vor dir, wie deine Gerichtswege im Heil enden. Wir danken dir, lieber Herr Jesus, dass du dein Volk, aus dem du dem Fleisch nachkommst, nie verstoßen hast. Verstockt ja, aber nie verstoßen. Und dass du mit diesem, deinem Volk, einmal wieder eine Heilsgeschichte machst für alle Völker auf Erden. Und darüber möchten wir staunen, dass du solches tun wirst in deiner Gnade und Barmherzigkeit. Und jetzt staunen wir noch mehr. Herr Jesus, dass ich glauben darf, dafür sind Juden verstockt, gegen ihren Gerichtsweg bis zum heutigen Tag. Dass ich das Evangelium hören durfte und heute noch hören darf und weitersagen, dafür mussten die Juden verstockt werden. Ich bin eine Frucht der Verstockung Israels. Und ich staune, dass du, Herr Jesus, aus dem Gericht über dein Volk Israel dieses Heil für alle Nationen und Völker gemacht hast. Es ist nicht auszudenken. Dieses wunderbare Geheimnis. Und weil das so ist, glauben wir umso mehr, dass du mit diesem deinem Volk wieder zu einer Errettung kommst und ganz Israel gerettet wird. Wir danken dir für deine Heilswege mitten im Gericht. Und wir danken dir auch, Herr Jesus, dass wir das begreifen dürfen über unserem persönlichen Leben. Durch Gericht zum Heil. Durch Zerbruch zum Bau. Durch Demütigung in die Höhe, durch Sterben ins Leben. Amen.
Liebe Geschwister, dieses Jahr ein Abend innerhalb der Tagung auf Langensteinbachhöhe mit dem Thema Durchblick im Zeitgeschehen. Also unser Zeitgeschehen, hier geht es jetzt um Israel, und da durchblicken. Jetzt ist man sehr gespannt, jedenfalls alle Israel-Interessierten sind das und nicht nur wir, die bibelorientierten Christen, sondern auch in der Politik. Was wird im Mai dieses Jahres in Israel? Zwei Daten. Am 4. Mai ist der Oslo-Vertrag 5 Jahre alt. Bis dahin sollte im Zuge dieses Friedensprozesses ein Ergebnis sein, was von palästinensischer Seite verstanden wird, dass sie dann ihren eigenen Staat haben. Wird Arafat, der ja Land für diesen Staat braucht, daher Land für Frieden, den Staat ausrufen? Am 14. Mai, also 2 Wochen später, ist die Knesset-Wahl in Israel, die mit höchster Spannung erwartet wird, in Israel selbst, aber eben auch weiter darüber hinaus. Israel ist im Mittelpunkt, ist irgendwie im Kreuz, im Fadenkreuz der ganzen Politik, der ganzen Entwicklung, seit es wieder in seinem Land ist. Vorher war es ja zerstreut. Dann hatte diese Bedeutung nie und konnte sie auch nicht haben. Aber jetzt ist es wieder in seinem Land, jetzt hat es wieder diese Bedeutung. Und was wird die Wahl bringen? Wird Netanjahu bleiben? Wird sein Gegenkandidat Ehud Barak Ministerpräsident werden? Wird es noch ein Dritter, ein anderer sein können? Vielleicht ein Säkularer? Oder auch ein religiöser Jude? Wer? Und was wird der weitere Kurs sein? Mein Vortrag heute Abend, der Nahostfriedensprozess, in dem sich ja jetzt Israel noch befindet und damit der ganze Nahe Osten, er soll ja zum Frieden führen, dieser Prozess, aus der ganzen Konfliktsituation heraus zum Frieden führen. Aber ist das Hoffnung oder am Ende Täuschung? Darum soll es uns heute Abend gehen. Frieden oder doch noch ein letzter Krieg nach den schon erlittenen 5 oder 6 Kriegen, dann der 7. der letzte, der denn in doppelter Hinsicht der letzte ist. Krieg und dann in diesem Ausmaß letzter Krieg. Aber auch Krieg und danach keiner mehr. Das ist schon ein Stück Durchblick, das ich hier habe durchschimmern lassen, wenn wir das Problem Israel angehen. Und zwar, dass Israel heute wieder an seinem Platz im biblischen Land. Ich möchte es in 3 Teilen, soweit mir die Zeit das erlaubt, heute Abend behandeln. Erster Teil, der Staat Israel im prophetischen Horizont unseres Jahrhunderts. Und dann zweiter Teil, die aktuelle Situation vom Konflikt zum Friedensprozess. Wo liegen da die eigentlichen Konfliktpunkte, dass wir hier durchschauen? Und schließlich, sollte Oslo, also dieser Friedensprozess, scheitern, aber auch sollte er gelingen, was dann? doppelte Frage. Beides genauso problematisch. Sollte er gelingen? Ja, was dann? Was gelingt denn da? Sollte er nicht gelingen? Was dann? Droht ein letzter Krieg. Heute Abend komme ich nicht mehr dazu, nur noch über den Aufbruch zum Messias als Retter zu sprechen. Ich lade Sie aber ein, morgen Abend. Ich glaube, das ist noch ein bisschen Platz. Also zunächst, Israel im prophetischen Horizont unseres Jahrhunderts. Unser Jahrhundert zeigt sehr deutlich, dass Prophetie Geschichte wird. Einerseits das Evangelium kommt in unserem Jahrhundert bis zu den letzten Völkern und geradezu Menschensiedlungen. Wie noch in keinem Jahrhundert vorher. Also es kommt zur Fülle aus den Nationen. Aber andererseits, die fast 2000 Jahre lang zerstreuten heimatlosen Juden sammeln sich wieder in ihrem im biblischen Land. Das parallel zueinander, Weltmission bis zu diesem äußersten Ziel, Fülle der Nationen, Sammlung, wieder Zurückführung der Juden nach Zion, zurück nach Zion, Shavuot Zion, und hier wieder im biblischen Land, dass noch ganz Israel gerettet wird. Und das Evangelium kehrt auf diese Weise zurück von seiner Erdenrunde durch alle Völker wieder nach Jerusalem, von wo es ausgegangen ist. Das ist heute zu sehen. Und ich stehe so viel in der Mission, durch unser Missionshaus, und ich war in vielen der Länder, um das auch gesehen zu haben, weiter verfolgen zu können. Und so viel bin ich auch in Israel gewesen und habe das Ganze beobachtet, um es ebenfalls so sehen und auch hier aussprechen zu können. Dass Jerusalem der Ausgangspunkt jetzt wieder Brennpunkt ist. Und zwar in diesem Zusammenhang heilsgeschichtlich. Diese Zurückführung der Juden nach Zion, also in sein Land, und die Gründung eines Staates Israel in diesem biblischen Land, das ist ja nicht groß, so groß wie unser Bundesland Hessen. Und die Juden sind ja auch kein sehr zahlreiches Volk. Sie passen da rein, wenn man will und sie reinlässt. Und Gott sorgt dafür. Und in einer Tageszeitung las ich kürzlich zum 50-jährigen Jubiläum Israels, und zwar auf der Titelseite stand das, als Schlagzeile: Das ist ein großes Wunder der Weltgeschichte. Sie sehen, ein großes Wunder, das ist Heilsgeschichte in der Weltgeschichte. Hier schauen wir durch, was Gott tut, was Gott will. Und das ist das prophetische Wort. Prophetie geht in Erfüllung, heute. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen hier Ihnen vortragen. Aber es begann vor 100 Jahren mit diesem ersten zionistischen Kongress und ging dann immer weiter bis eben zur Staatsgründung 1948 und geht wieder weiter, dass eine Welle der Juden nach der anderen aus den Nationen zurückkehrt ins Land. Zunächst Welle für Welle aus den europäischen Ländern, das sind die europäischen Juden heute in Israel. Dann aus dem Orient, von Nordafrika und aus dem Nahen und Mittleren Orient, die Juden dort, aber erst als der Staat gegründet war, denn dann konnten sie überhaupt erst zurück, und da die Heimat haben. Vorher war das überhaupt nicht möglich. Dazu musste also der Staat erstmal da sein. Und jetzt, das sind die orientalischen Juden. In der Gesellschaft heute, die europäischen, die orientalischen und jetzt noch die russischen, die aus der Sowjetunion. Die Sowjetunion hat sich endlich geöffnet. Nach viel Antisemitismus ist das Verdienst von Michail Gorbatschow. Und in diesem letzten Jahrzehnt sind viele, etwa 1 Million Juden aus diesen ganzen Gebieten zurück nach Israel. Sodass sie schon die Zusammensetzung der Gesellschaft jetzt haben. Das ist eine sehr bunt zusammengewürfelte Gesellschaft. Aber das Wunder ist geschehen, dass sie da nun jetzt wieder ein Volk sind, eben das Volk der Juden im eigenen Land. Aber Spannungen sind noch und noch dadurch da. Das ist richtig. Schließlich der Nahostfriedensprozess nach 5 Kriegen, die der Staatsgründung zunächst mal folgten. Das müssen wir sehen, dass also die umliegenden Länder diesen Staat Israel nicht wollten, von vornherein nicht. Und dass sie auch gegen diesen Staat aufmarschiert sind, militärisch. Und das war jedes Mal die Bedrohung Israels als Staat. Also Judenfeindlichkeit heute ist Israelfeindlichkeit. Und die Bedrohung hat auch noch nicht aufgehört. Aber dann setzt doch ein gewisser Friedensprozess ein, zumindest erstmal mit Ägypten. Und dann kam Madrid, in Madrid ist es tatsächlich mal gekommen, die alle an einen Tisch zu bekommen, aber es kam noch kein Friedensabkommen. Dann Oslo, jetzt vor 5 Jahren. Das war denn das Friedensabkommen zwischen den Palästinensern und Israel und die wollten nun miteinander in einem Prozess, eben einen Friedensprozess, dass es völlig zum Frieden und Befriedigung hier in dieser Region kommt. Dazu ist bisher noch nicht gekommen, aber das ist durchaus die biblische Vision, dass es noch eine gebahnte Straße geben wird. Wo steht's? Jesaja 19, von Ägypten durch Israel bis an den Euphrat, also Irak. Eine gebahnte Straße, das will sagen, eine offene Straße, eine Straße des Friedens, wo jetzt noch der Konflikt ist, und man sich kaum über die Straße wagen darf, da wird dann ein freier, friedlicher Verkehr sein und das wird ein Segen für alle Völker sein, steht da. Genau wie es dem Abraham verheißen ist. Das bleibt ja dabei. Und so kam auch hoch die Bewegung Peace Now, also das jetzt zu verwirklichen. Und so der Friedensprozess. Und zunächst mal mit Ägypten angefangen. Jordanien auch mit einbeschlossen. Aber weiter ist es noch nicht. Und der Frieden mit Ägypten ist auch noch ein sehr fragwürdiger. Mit Jordanien geht es noch am besten. Aber Syrien, da hört es schon völlig auf. Und nordwärts. Sehen Sie, aber es ist ja weiter verheißen. Diese Vision ist da, die ist biblisch. In Jesaja 2. Dass sich alles, überhaupt alle Völker in Jerusalem sammeln zum Frieden. Und es aufhört mit dem Kriegshandwerk, dass die Schwerter umgeschmiedet werden. Wozu? Zu Pflugscharen, zu kulturellen Zwecken und nicht mehr zu kriegerischen. Und dass die Speere, die sonst den anderen töten sollten, eben werden zu Winzermessern. Also, sehen Sie, das steht aus, das wird auch kommen. Aber Peace Now eben nicht. Jetzt die Frage, wie ist die aktuelle Situation, wenn man will, vom Konflikt zum Frieden kommen? In dieser Situation befindet sich Israel, befindet sich der Nahe Osten. Will man vom Konflikt zum Frieden kommen? Das ist erstmal die Frage. Ja, einen Frieden wollen sie alle, ganz gewiss. Man kann ohne Frieden letztlich nicht leben. Nur die Vorstellungen vom Frieden sind sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, auf welcher Seite man steht. Das ist doch sonst so. wird dieser Friedensprozess gelingen? Da brauchen wir Durchblicke durch dieses Zeitgeschehen und fragen uns, wo liegen die eigentlichen Konfliktherde, die Konfliktpunkte? Das muss auch sonst der Fall sein. Wenn es Konflikte gibt, wo liegen die eigentlichen Konfliktpunkte? Dass man nicht an der Oberfläche oder dass man vielleicht ablenkend an einer ganz anderen Stelle sucht und von daher Frieden zu schaffen sucht. Und es gelingt dann nicht, auch in der Ehe so nicht. Sehen Sie, dieses Durchblicken, ich sagte das heute Morgen, das ist politisch wichtig, das ist ethnisch für die Völker wichtig, das ist für uns und auch mich und dich persönlich sehr wichtig. Wir sind im Zeitgeschehen und Israel ist im Zeitgeschehen, der ganze Nahosten ist im Zeitgeschehen und es ist ein konfliktreiches Zeitgeschehen. Aber wo liegen die eigentlichen Konfliktpunkte? Und da muss man wahrhaftig werden, auf beiden Seiten. Und das ist nicht so leicht. Ist auch sonst so, wenn es Konflikt gibt, dass man auf beiden Seiten wahrhaftig wird. Nur die Wahrheit wird uns freimachen. Der Nahostkonflikt ist ein dreidimensionaler. Das muss uns vor allem immer wieder klar sein. Und die letzte eigentliche Dimension wird in der Politik verschwiegen, nicht ernst genommen. Man wird mit ihr nicht fertig. Die eine Dimension ist die Land, also territorial. Ein territorialer Konflikt möchte man lösen durch Land für Frieden. Man ist dabei, aber die Lösung ist noch nicht da. Dann, wem gehört denn das Land? Das ist ein ethnischer Konflikt. Gehört es den Juden, dem Volk der Juden, oder gehört es den Arabern, die sich jetzt Palästinenser nennen in diesem Land? Wem gehört es denn nun? Oder teilweise vielleicht diesem, teilweise jenem. Kann man überhaupt dieses bisschen Land aufteilen? So groß wie das Land Hessen? So wenige Kilometer zwischen den Grenzen, zwischen Mittelmeer und Jordan? Das ist wirtschaftlich Unsinn. Das ist politisch nichts als Konfliktsituation. Und das ist, es führt nicht zum Frieden. Das ist von vornherein klar. Und dennoch, man versucht es. Es ist nämlich, und das ist die andere Dimension, das sogenannte Heilige Land. Aber wem gehört dieses Heilige Land? Es ist für die Juden das Heilige Land, für uns Christen im gewissen Sinne betrachten wir es auch so, und für die Muslime nicht weniger. Nicht weniger das Heilige Land. Und in Sonderheit Jerusalem. Deswegen muss sie die Hauptstadt eines eventuellen palästinensischen Staates werden. Sonst ist dieser Staat von vornherein für sie selbst unglaubwürdig. Also in Jerusalem kulminiert das alles. Und Jerusalem, die Heilige, ja, die Stadt Gottes, immer wieder, bleibt sie auch. Für die Juden ist uns klar, und für das jetzige Israel sollte klar sein, aber bitte, die meisten Staaten der Völkergemeinschaft haben Jerusalem bis heute nicht als Hauptstadt anerkannt. Einschließlich Deutschland nicht, Amerika nicht, die EU nicht, die Völkergemeinschaft, die UNO nicht. Nur ganz wenige unbedeutende Staaten. Da sehen Sie das. Man räumt es eher sogar den Muslimen ein, dass es ihnen eine heilige Stadt ist. Denn sie haben schließlich auf dem heiligsten Berg, der früher Moria hieß, heute Tempelberg, ihre zwei Moscheen, ihre zwei großen Heiligtümer. Wie könnte der Islam auf Jerusalem verzichten? Und das sagt nicht nur der Islam um Israel herum, sondern das sagt die ganze islamische Welt, die heute mehr als 1 Milliarde Glieder zählt. Sehen Sie, diese religiöse Dimension ist nach meiner Sicht und nach der Sicht der Schrift die eigentliche Dimension. Da geht es dann um Land, heiliges Land. Da geht es dann um Jerusalem, heilige Stadt. Da geht es dann ums Volk. Ja, es sind die Juden oder sind es die Araber, die Palästinenser. Wie kommt man da zum Frieden? Wenn man von vornherein bei den Friedensbemühungen diese tiefere Dimension ausschaltet. Das tut die Politik. Sie spricht am Fundamentalismus und der ist denn der eigentliche Schaden im Ganzen. Sehen Sie, das wird uns auch noch so geschehen hier in Deutschland. Achten wir darauf, was heute im Gange ist. Auch im Blick auf Dialog der Religionen. Wenn man es nicht begreift, was diese religiöse Dimension eigentlich bedeutet. Ich könnte hier Beispiele nennen, wie sich das heute schon auswirkt, wie dieser, wenn er dann Staat wird, Palästinenser Staat, auf jeden Fall als Religion den Islam hat und zweifellos einen fundamentalistischen. Gar kein Zweifel. Das zeigt sich heute schon, wo in diesem Staat die Macht liegt, etwa die Hamas. Die Hamas haben in ihren Grundsätzen das ausdrücklich stehen. Palästina, und gemeint ist das ganze Gebiet, also das ganze biblische Land. Ich sage nicht gerne heiliges Land, biblische Land. Das ganze biblische Land gehört dem Volk der Muslime für alle Zeiten. Und es darf nicht irgendwie, auch nicht teilweise veräußert werden. Das darf weder von der Politik her noch von Staatsmännern oder sonst wie geschehen. Sondern wir kämpfen dafür, dass dieses Gebiet, das uns, den Muslimen, gehört, auch wirklich von den Muslimen beherrscht wird. Und das heißt, dass die Juden wieder raus müssen. Das ist die eigentliche Existenzbedrohung Israels, durchaus auch heute. Es ist eine Kolossalaufgabe, die da immer wieder, wie auch die Regierung aussehen mag, vor dieser Regierung liegt. Kein anderer hat das so klar ausgedrückt wie ausgerechnet Shimon Peres. Ich gebe es Ihnen fast wörtlich, was er gesagt hat, noch vor seiner Abwahl. Er ist ja abgewählt worden. Er wird auch jetzt nicht wiedergewählt. Hier prallen aufeinander, so Shimon Peres, nationale Eigeninteressen von Staaten mit unterschiedlichen Gesellschaftsformen. Israel ist die einzige Demokratie in diesem ganzen, ich nenne es mal Reich des Islam, zwischen Marokko, also Ozean, Atlantik, und Indonesien, Indischer Ozean, bewohnt von ungefähr 1 Milliarde Menschen, ist dieses kleine Israel mit seinen paar Millionen und mit seinen paar tausend Quadratkilometern, nicht größer als Hessen, die einzige Demokratie. Und zwar eben, weil es ein jüdischer Staat ist, und wenn er jetzt ein christlicher Staat wäre, könnte es auch sein, die anderen sind muslimische Staaten. Dann, hier sind scharf, ganz scharf die Spannungen, sodass es immer wieder eben zu Konflikten kommt, zwischen West und Ost in der Welt überhaupt, zwischen Nord und Süd. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Vor allen Dingen unvereinbare religiöse Grundüberzeugungen stellte Shimon Peres heraus. Das müssen wir begreifen. Kann man das auf einen Nenner bringen? Islamischer Glaube, jüdischer Glaube, christlicher Glaube. Das sind die großen Bemühungen heute von christlicher Seite, von kirchlicher Seite, von offiziell kirchlicher Seite. Dialog der Religionen. Aber dann alle Male ohne den Messias, ohne Jesus Christus. Denn er ist der Messias aus den Juden. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dialog ja, um sich zu verstehen, aber nicht in der Offenheit, dann können wir ja alles auf einen gemeinsamen Nenner bringen, der dann aber nicht mehr der Messias Jesus Christus ist. Da ist das Problem. Kommen Sie mit. Entschuldige, wenn ich so frage, rein akustisch. Und alles kulminiert, so Shimon Peres, in Jerusalem, der heiligen Stadt. Die Muslime sagen El-Quds, einfach die Heilige. Für sie die Heilige. Und wenn sie den Koran lesen, das sollten sie, vor allen Dingen, wo wir jetzt uns ja auch auseinandersetzen müssen mit Muslimen. Und wir wollen das im Frieden tun. Wir sind ihnen das Evangelium schuldig. Aber das bringen wir gar nicht hin, weil die uns überlegen sind. Jedenfalls diesem Christentum, was bei uns heute da ist, da sind die uns überlegen. Das ist gar kein Zweifel. Ich komme morgen darauf, morgen früh. Und deshalb wären viele Deutsche heute Muslime, gebildete Leute. Das geht weit in die zigtausend, das geht schon in die hunderttausend. Das nimmt zu. Und in den Schulen müssen Sie mal reinschauen. In den Religionsunterricht. Elkutz, in der Sure 17, Vers 1 heißt es, dass Allah seinen Diener Mohammed von der nahen Moschee, das ist die Kaaba in Mekka, entführt hat, hinübergeführt hat, zu der fernsten Moschee. Das heißt auf Arabisch Al-Aqsa. Wissen Sie, wo die steht? In Jerusalem. Und von dort ist er nach der Tradition, nach dem Glauben der Muslime entrückt worden zu Allah, er, Mohammed. Das ist der Heilige Berg. Und wehe, wenn man den antastet, Sie wissen ja, was daraus gemacht worden ist, als der Tunnel freigegeben wurde, der gar nicht mal unter diesem Heiligtümern herläuft, sondern daneben. Ich bin jetzt noch durchgegangen, als ich zuletzt da war. Das hat Kampf gegeben. Kampf um Jerusalem. Sehen Sie, und nun Shimon Peres, und das ist jetzt wichtig. Als ob das alles noch nicht reiche, dieses Gebirge von Problemen, baut sich im Osten, jetzt wörtlich, eine alle verschlingende Flutwelle des Fundamentalismus, er meint des Islam in dieser reinen fundamentalistischen Art, auf, wenn dieser mit atomaren Waffen ausgestattet wird, verändert sich die Welt, wie sie verändert worden wäre, hätte Hitler die Waffen gehabt. Davon bin ich auch überzeugt. Ich habe dieses Dritte Reich erlebt, nach dem Weltkrieg. Hätte Hitler diese Waffen gehabt, wir hätten den Krieg gewonnen. Wehe Europa, wehe der Welt. Wer das heute immer noch nicht begreift, dem muss ich fast absprechen, ob er überhaupt Durchblick hat durch die Zeitgeschehen. Hitler ist gewissermaßen posthum lebendig in diesem Raum. Ich bin mit Hitler, Heil Hitler, begrüßt worden. Als ich komisch guckte, bist du denn kein Deutscher? Und Hitler, mein Kampf, ist ins Arabische übersetzt, wird da gelesen. Daher musste Netanjahu kürzlich einmal sagen, und zwar in einem Interview, das ich gelesen habe, in Israel heute, dass er noch eine größere Gefahr von außen her sehe als von innen. Von außen her als von innen. Also die umliegenden islamischen Länder, und das geht ja bis zum Iran, Irak, Iran, Pakistan. Da ist die islamische Bombe in Sicht. In Pakistan ist sie schon gezündet gewesen. Und davor ist Angst. Die dann Reichweiten haben mit ihren entsprechenden vernichtenden Zündköpfen bis nach Jerusalem. Da werden sie allerdings nicht einfach so reinschießen wollen. Das ist ja islamisch. Aber etwa nach Tel Aviv und da, wo die Bevölkerungen sind. Und so muss man auch die Mordanschläge sehen. Wo ein Muslim sich selbst Allah widmet. Denn das ist der einzige Weg zu wissen, ich komme in den Himmel, zu Allah, wenn ich für ihn bewusst sterbe, also im Dschihad, im Heiligen Krieg. Das ist die religiöse Dimension in dem Allen. Die ist nicht wegzudenken. Bei uns war es die ideologische Dimension. Nicht wahr? Der Nationalsozialismus war ja keine Religion. Und doch, Ideologie kann wie eine Religion sein. Und genauso in der Sowjetunion. Und wie ist das heute bei uns, die ideologischen Kämpfe? Man spricht nicht mehr gerne von Religion. Auch wenn man Religion meint, spricht man heute von Ideologie. Passen Sie auf. Aber dahinter müssen wir doch sehen, das eigentliche Problem im Inneren dieses biblischen Landes. Das Problem ist es als solches auch heute noch biblisches Land. Da streiten selbst die Theologen. Verstehen Sie diese Frage? Denn wenn es das nicht mehr ist, wieso? Warum? Darum kämpfen. Ist dieser Staat oder will er bleiben ein jüdischer Staat? Mit den Verheißungen, die das Volk der Juden von Gott her haben. Oder will er ein säkularer Staat sein, am Ende wie alle anderen? Dann sieht das Problem ganz anders aus. Das heißt, das Äußere, das Problem von außen, ist sehr wohl zusammenzusehen mit dem Problem im Innern. Denn wenn es ein Staat wie alle anderen ist und so Politik macht, so auch Land rausgeben kann für Frieden, wie immer auch, warum? Dann könnten die anderen mit ihm ja Frieden machen. Aber das geschieht ja nicht. Der Prozess ist schon im Gange. Wir fragen nur, wird er zum Ziel kommen? Die Frage, kann Land für Frieden die Lösung bringen? Israels Oberrabbiner Lau hat in einem Interview sich über diese Frage der Räumung, es geht ja jetzt um Räumung dieser Gebiete, damit da der Staat der Palästinenser aufgebaut werden kann. Und das kann ja kein Flickenteppich sein, sondern das muss ja ein zusammenhängendes Land sein, das dann einen Staat bildet. Anders wird das ja kein Staat. Sie sehen, wie das von israelischer Seite auch verhindert werden will, überhaupt ein Staat zu werden. Aber Arafat, die Palästinenser, dafür haben sie gekämpft, das ist ja ihre ganze Politik, wollen einen Staat, dass dann zwei Staaten nebeneinander in diesem kleinen Land liegen würden. Die Frage ist natürlich, ob die dann Frieden miteinander halten könnten. Die weitere Frage, ob dann eben wieder die Formel aufgeht, Land für Frieden. Wir haben das Land hergegeben, aber ist denn jetzt Frieden? Ist als Oberrabbiner Lau sagte, Räumung, ja, das ist eine Amputation. Das gab er einfach zu. Hier werden Gebiete, die immer schon zu Israel gehört haben, gerade Kerngebiete, Samaria, Judäa und in der Mitte mit der Stadt Jerusalem, amputiert. Und dann sagt er, gut, wenn aber das Ganze, der ganze Körper gefährdet ist und durch eine solche Amputation gewisser Glieder er als Ganzes erhalten werden könnte, könnte man vielleicht zustimmen. Aber es dürfte nicht so bleiben, sagt er. Weiß auch keine Lösung. Aber man spricht von Amputation. Der fast legendär gewordene Altbürgermeister von Jerusalem, Teddy Kollek, wurde gefragt nach Jerusalem. Wie immer man ihn auch einschätzt in diesen ganzen Fragen. Aber da ist er klar. Jerusalem ist das Herz des gesamten Judentums überhaupt. Jerusalem ist das Herz in diesem ganzen Land. Und das Herz kann man doch nicht amputieren. Da hört es schon auf mit Amputation. Sie unterzeichnet sich schon der Kampf um Jerusalem ganz deutlich. Er sagt, wenn das geschieht, das ist nirgendwo gut gegangen. Denken Sie an Berlin und andere geteilte Städte. Es ist nirgendwo gut gegangen. Entweder hört man das auf und macht doch wieder eine Stadt daraus, im Frieden oder es kommt zum Krieg. Teddy Kollek. Jetzt komme ich zu dem an sich bedauerndsten, das müssen wir nur wahrnehmen, und die hätten wir zu beten, wenn anders wir Freunde Israels sein wollen, im biblischen Sinne. Es geht inzwischen, und das ist inzwischen eben auch eine Folge dieses sogenannten Nahostfriedensprozesses, ein Riss durch Land, das ist klar. Und der wird ja noch zementiert, wenn es zwei Staaten wird. Durch Bevölkerung und durch die Gesellschaft. Die israelische Bevölkerung und Gesellschaft, dadurch geht ein Riss. Die zionistische Einheit, die war bis zur Staatsgründung da. Die Pionierjahre. Und während der Kriege auch mehr oder weniger. Aber es gibt heute nicht mehr die zionistische Generation in Israel, in der Bevölkerung. Sondern eine nachzionistische Generation mit zwiespältiger, schwindender jüdischer Identität. Ein bisschen können Sie es vergleichen. Wenn Deutschland mal ein christliches Land war, aber die christliche Identität ist immer mehr geschwunden. Und das geschieht heute in Israel. Die jüdische Identität ist im Schwinden. Einen schroffen Gegensatz zwischen Orthodoxen und Säkularen erleben wir heute. Ein schroffer Gegensatz. Das ist der Riss, der durch die Gesellschaft geht. Und da gibt es schon Kämpfe bis zu Demonstrationen, Aufmärsche gegeneinander. Laut Umfrage in Israel, Oktober 98, sind 30% aller Israels noch praktizierende Juden. 70% nicht mehr praktizierende Juden. Sie wissen einen Unterschied bei uns zwischen praktizierenden Christen und nicht praktizierenden Christen. Bei uns ist der Prozentsatz von nicht praktizierenden Christen noch sehr viel höher. 10% sind ultraorthodox. Für gut die Hälfte ist das Verhältnis, eben diese Kluft zwischen religiösen und säkularen. Das ist die größte innere Kluft in der Gesellschaft. Und da ist eine Warnung, prophetische Warnung, des Abfalls von Gott, von dem Gott der Väter. Und dass der Verführer am Werk ist und dass da eine Erweckung nötig ist. Lesen Sie Daniel 11, Vers 32. Abfall vom Bund mit Gott. Oder 2. Thessalonicher 2. Abfall vom Bund mit Gott trifft die Christen. Abfall trifft die Juden. Abfall. Können Sie noch zuhören? Dass Sie nicht den Gesichtspunkt des Abfalls überhören. Der ist bei uns im Gang, der ist auch im Judentum im Gang, auch in der Diaspora. Bleiben wir noch Juden? Sollen wir überhaupt noch Juden bleiben? Was hat das für einen Sinn? Dass Gott dafür sorgt, ist die andere Seite. Und da ist das prophetische Wort deutlich in Jesaja 13 über diesen quantitativen Schwund bis auf ein Drittel. Wie ist bei den Christen? Vor Augen hat man einen heimlichen Holocaust im Land. Ich war bei Juden, in jüdischen Familien, gar nicht mal messianisch. Und da war wieder gerade was geschehen. Die palästinensische Polizei hat auf jüdische Soldaten geschossen. Zugleich an 6 Orten, das war also sehr wohl vorbereitet. Und da ging durch die, die den Holocaust mitgemacht haben, jetzt noch überlebend sind, das sind immer noch 100.000. Und ich war in diesen Heimen, Zidaka, Heime für Holocaust-geschädigte Juden, habe auch Eingang gefunden bei ihnen. Und dieser Mann, wir saßen abends zusammen, sollen wir noch jetzt im eigenen Land einen Holocaust erleben? Dann holte sie eine Kippa, setzte mir auf und sie stand auf und bat, ich möchte beten. Ich der Christ und aus Deutschland. Für sie, die Juden aus dem Holocaust, jetzt in Israel. Darum geht's aber. Wir sind da schon mal nahe gekommen, dass die für uns beten und dass wir für sie beten. In dieser Situation, in der wir uns heute miteinander befinden. Hoffnung oder Täuschung? Viele haben nicht mehr die Hoffnung in das Oslo-Abkommen, in diesen Oslo-Friedensprozess in Israel selbst. Aber was dann, wenn dieser Prozess scheitert? Vielleicht zeigt sich ja jetzt im Mai etwas. Aber was dann, wenn er gar gelingt, so wie er angesetzt ist, zwei Staaten in diesem kleinen Land? Was dann? Ist das der Friede? Nein. Die Araber sind ganz genau so betroffen, das sage ich Ihnen immer wieder, und ich bin unter den Arabern, unter den christusgläubigen Arabern. Gute Beziehung zu ihnen. Habe auch da gesprochen in ihren Gemeinden. Die Araber, die Palästinenser sind ganz genau so betroffen wie die Juden in diesem einen biblischen Land, von dem Gott sagt, mein Land und darin mein Volk. Das schließt ja nicht aus, dass auch andere mit drin sind. Gegenteil. Aber Arafat braucht Land für seinen Staat, Land für Frieden. Und Israel muss hergeben, Land für Frieden. Geht das auf? Da ist Syrien. Die wollen die Golanhöhen und haben damit Libanon als Faustpfand. Syrien könnte ohne weiteres dafür sorgen, dass keine Angriffe mehr von Syrien her, von Libanon her auf Israel vorgenommen werden. Dass dieser sogenannte Friedensstreifen durchaus von Israel wieder freigegeben würde. Syrien könnte dafür sorgen. Denn Libanon ist total abhängig von Syrien. Und Syrien hat sein Militär im Libanon. Ideologisch werden sie unterstützt vom Iran, militärisch, politisch unterstützt von Syrien. Sie, und das kann sich ja ausweiten. Ich komme zum Schluss. Droht doch noch ein letzter Krieg. Nicht weniger haben Angst davor und malen sich dann auch aus, wie dieser Krieg aussieht. Demgegenüber sind dann die bisherigen 5 oder 6 Kriege militärische Spaziergänge gewesen. Und Israel hat sie ja auch gewonnen. Aber der Krieg, da geht es dann wirklich um die Existenz Israels. Mit der Absicht von der anderen Seite endlich Frieden zu bekommen. Und deshalb Israel raus. Denn Israel ist doch der Konfliktherd. Israel ist doch schuld daran. Seitdem wir die Juden wieder hier haben, haben wir keinen Frieden mehr hier im Land. Oh, ich höre diese Worte noch aus dem Dritten Reich. Israel befindet sich in diesem islamischen Halbmond, geografisch. Mittendrin ist das kleine Israel. Dieser Halbmond ist wie eine Zange und die könnte zugehen. Das weiß man in Israel. Das sieht man. Aber man möchte Frieden. Aber wie? Und Gott will Frieden. Er will die gebahnte Straße haben. Er will diesen Halbmond sprengen, dass er nicht mehr bedroht. Aber wenn das eben nicht friedlich gelöst werden kann, was kommt dann? Krieg. Und dieser Halbmond, diese islamischen Länder um Israel herum, besitzen das Öl und rüsten auf. Man merkt ja, Amerika kann gar nichts daran ändern. Peter Schollatour, nach meiner Kenntnis dieses Mannes und dessen, was er bisher so veröffentlicht hat, vielleicht doch einer der besten Kenner des Orients und dieser Situation. Und er hat beobachtet, und zwar überall hat er reingeschaut. Er hat sich Durchblicke, Einblicke und damit auch Durchblicke verschafft. Und im vergangenen Jahr ein Buch herausgegeben, was ich jedem empfehlen kann. Im Sita Verlag. Lügen im Heiligen Land. Machtproben zwischen Euphrat und Nil. Gott will Jesaja 19, die gebahnte Straße. Das dürfen wir wissen. Aber wie? Peter Schollatour führt sehr gut aus in diesem Buch, das Osloer Abkommen war von Anfang an unter dem Stigma gegenseitiger Täuschung, weil die Ziele nicht klar ausgedrückt worden sind, des angestrebten Friedens. Jerusalem auch ausgeklammert wurde und die Frage des Staates auch auf die lange Bank geschoben wurde. Und jetzt sitzt man drin in der Tinte. So Schollatour. Und Schollatour bescheinigt jetzt wörtlich europäischen Politikern jedweder Couleur eine Vogelstrauß-Politik. Wenn ich das hier in Deutschland sehe, wie damit umgegangen wird, dann kann ich das nur bestätigen. Keine Sicht, kein Durchblick, auch kein Empfinden dafür. Deutschland ist immerhin von allen europäischen Ländern wohl noch das Land, was die meiste innerliche Beziehung zu Israel als solchem hat. Es kommt zum Teil eben von unserem Versagen im Dritten Reich, dass wir das doch begreifen, was da gemacht worden ist. Die beabsichtigte Auslöschung des jüdischen Volkes. Dafür sind wir in Deutschland jetzt mehr sensibilisiert. Das heißt jedenfalls, meine Generation, oder man muss sehen, wie es weiter wird bei uns. Wir haben eine neue Regierung. Man muss sehen, wie es weiter wird. Man muss die Leute kennen. Ich kenne einige und weiß, dass die ganz anders denken in der Regierung. Oder auch sogar bei der Opposition. Ich könnte hier jetzt so einige Namen nennen, das will ich aber nicht. Schauen Sie durch, lassen sich nicht von Ihren Gefühlen lenken und verfallen Sie nicht auf Propaganda herein. Das haben wir im Dritten Reich leider, leider getan. Wir sind drauf reingefallen, auf diese ganze Propaganda. Da ist verschwiegen worden, dass ein besonderes Ziel war, für Hitler das herausragende Ziel, das Volk der Juden zu vernichten. Nachher haben wir es gesehen. Und Geheimhaltung ist auch eine Kunst. Und Auschwitz ist so lange geheim gehalten worden, dass die meisten, auch ich, nicht wussten, was wirklich Auschwitz war. Heute wissen wir es. Und die es getan haben, wussten es ja. Und Netanjahu, ich zitiere nochmal, sieht eines Tages Unheil ganz anderer Ausmaßes über das Land und seine Menschen hereinbrechen. Und doch sage ich noch einmal, die äußere Situation hat sehr wohl mit der inneren zu tun. Sollte Israel aufhören, Israel zu sein, sein zu wollen, wäre das möglicherweise eine Lösung. Sollte es das nicht aufhören, dann bleibt dieser eigentliche Konfliktpunkt bestehen. Und der liegt in der Richtung, wollen wir anerkennen, dass Gott Geschichte macht? Wollen wir anerkennen, dass Israel das Volk Gottes ist und dass Gott seine Geschichte mit Israel macht? Wollen wir das anerkennen oder nicht? Letzten Endes ist das eine Frage, die unser Verhältnis zu Gott als Autorität und als der Geschichte macht angeht. Und da stehen die Politiker im Dilemma. Im Dritten Reich, die damaligen Machthaber waren sich gewiss, wir machen Politik. Da durfte mein Vorgänger nicht in einer öffentlichen Versammlung sagen, nein, Gott macht Geschichte. Da wurde sofort die ganze Versammlung belangt von der Gestapo, als das da öffentlich zum Ausdruck gebracht war, Gott macht Geschichte. Nein, wir machen Geschichte. Wer macht Geschichte? Da müssen wir schon anerkennen, die Wege Gottes mit der Menschheit. Und dazu gehört dieser Weg mit Israel und der führt zum Heil für die Nationen. Das ist es doch. Darauf kann ich jetzt nicht weiter eingehen. Kommt zum Schluss. Scholatour, bei seinem Panorama, das er zeichnet, er hat überall die Konfliktherde besucht. Ja, auf allen Seiten. Und ich kann nur staunen, was er da also gesehen hat und wo er durchblicken konnte. Man hat schließlich vor Augen das biblische Drama von der Hure Babylon und den Sturz des Koloss auf tönernden Füßen im Gericht Gottes. Kennen Sie das? Kennen Sie die Bibel? Sind Sie in der Heilsgeschichte zu Hause? Das sollten wir. Wenn wir Alten, die wir viel durchgemacht haben, das nicht den Jungen vermitteln, werden wir doppelt schuldig. Das sage ich uns, Alte. Die Jungen fühlen sich zu leicht auch betrogen und belogen. Und sie sind es ja auch. Dass wir ihnen vertrauenswürdige Leute werden, die ihnen sagen können, wo es lang geht. Das können wir nur in Demut und indem wir selbst die Schuld, die wir auf dem Buckel haben, ja, bekennen. Wenn ich das tue, etwa in Stunden, die ich immer noch geben kann an Gymnasien, ich habe größte Aufmerksamkeit bei den jungen Leuten. Ich habe in der letzten Zeit etwa 70 Stunden in Gymnasien hauptsächlich, auch ein paar anderen Schulen gehabt, in den Fächern Religion, Politik und Geschichte. Sehen Sie, so sind wir verwiesen auf die Bibel. Lassen Sie sich das nicht nehmen. Die Bibel hat ganz klare Wegzeichnungen mit Israel, mit den Völkern, mit der Gemeinde. Und das ist deutlich. Israel und Gemeinde, wenn es wirklich Israel ist und wenn es wirklich Gemeinde Jesu Christi ist, sitzen in demselben Boot. Hitler hatte nicht nur auf dem Programm, die Juden umzubringen, sondern auch die Christen. Davon bin ich selbst Zeuge. Ich stand auch schon auf einer schwarzen Liste. Und das will der Gegner, natürlich will er das, der Fürst des Unheils. Da müssen wir auf der Hut sein und müssen uns eine endzeitliche heilsgeschichtliche Sicht verschaffen. Was zeigt uns die Bibel? Ein letztes Wort eines leitenden messianischen Juden in Israel, in der Gemeinde außerhalb von Jerusalem, Maale Adumim. Ich kenne die Gemeinde, ich kenne den Leiter der Gemeinde sehr gut, sind befreundet. Er ist Doktor für Chemie und auch so etwas wie Studiendirektor an einem Gymnasium, eben auch Leiter dieser Gemeinde. Er sagte, ja, die Juden sollen wieder zurück ins Land der Väter. Das geschieht ja auch. Und er weiß, dass ihnen auch in diesem Land zunächst nicht unbedingt eine so ganz wunderbar rosige Zukunft beschert ist, sondern dass es noch durch Kämpfe geht, dass es noch Abfall gibt, aber dass am Ende es eben steht, Frieden, das Reich des Friedens, aber durch den Messias. Und deshalb sagt er, Und das ist die Botschaft, die er bringt in Israel. Nicht nur zurück ins Land der Väter. Das Land hat nur seine Bedeutung mit dem Volk im Land. Deshalb spreche ich nicht gerne vom Heiligen Land. Sondern es geht darum, wer hat dieses Land, wer ist in diesem Land. Und Gott will, dass die Juden in diesem Land sind. Das soll ihnen zum Heil werden. Aber auch anderen zum Heil werden. Den Umliegenden, den Arabern, allen letztendlich. Dieser Abrahamsbund bleibt. Also nicht nur zurück ins Land der Väter, sondern zurück zum Gott der Väter in der Erwartung des Messias, der aus den Juden kommt und für Juden und Heiden, für uns die Nation ans Kreuz gegangen ist. Sehen Sie, wenn Sie dann sagen können von ganzem Herzen, Halleluja, dann sehen Sie auch Ihre Einheit mit den Juden. Ich komme morgen Abend. Lade Sie gern dazu ein, auf dieses Thema weiter, messianische Juden, was sich da heute tut und unsere Einheit, messianische Juden und wir Christen, ein Zeugnis in dieser Welt. Es ist 10 Minuten länger geworden, als mir mein Bruder eingeräumt hat, aber die Geschichte ist ja noch viel länger. Und bitte stellen Sie sich darauf ein, beten Sie für Israel. Nehmen Sie Stellung in dieser Weise. Es geht nicht um Israel-Fans. Die sind nachher nicht mehr da, wenn es jetzt ganz ernst wird. Und es wird ernst. Aber ob wir da sind oder ob wir dann wieder wegschauen wie im Dritten Reich, darauf wird es ankommen. Danke.
Miteinander beten. Jesu, ich glaube, kaum einer von uns hat diese Spannung erwartet, obwohl sie, ich weiß nicht, wie lange immer vor unseren Augen ist und wie vielleicht, wie oft wir irgendwie den Gedanken ausweichen wollen. Ich glaube, heute Abend haben wir alle begriffen, wir können dem nicht mehr ausweichen. Wir sind mittendrin und ich möchte dir danken dafür, dass wir mittendrin sind. Und wir dürfen unser Haupt erheben zu dir hin, Herr Jesu. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Du bist der Friedefürst, Herr Jesu. Du bist, Herr Jesu, der am Kreuz gesiegt hat. Und wir dürfen einen Glauben haben, der von dir uns durch den Heiligen Geist gezeugt und geschenkt ist. Und ich danke dir, dass wir stille werden. Und wie schon gebeten, dass wir aber Segnende werden. Über dein Israel. Und dann hast du, Herr Jesu, auch uns gesagt, dass wir auch deine Feinde und unsere Feinde segnen sollen. Ich danke dir, Jesu, dass wir anfangen dürfen, vielleicht ganz neu in unserem Leben uns zu orientieren. Zu dir hin, Herr Jesu, deine Gemeinde und dein Israel. Ja, und dann noch alle Menschen. Herr Jesu, lass uns deinen Segen mit nach Hause nehmen und dass wir darin weiterleben. Amen.